Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um den Jobmarkt für Product Owner und Produktmanager. Tim hat Danny Meyer zu Gast, der vor 4,5 Jahren schon einmal seine Insights zum Arbeitsmarkt mit uns allen geteilt hat. Seitdem ist aber so viel passiert, dass es Zeit für ein Update ist.
Wir wollen heute mal wieder über den Arbeitsmarkt für Produktmenschen reden. Das heißt, wie ist die aktuelle Situation einzuschätzen? Wie muss ich mich positionieren? Vielleicht auch, welche Branchen bieten besonders schöne Möglichkeiten für Product Manager, Product Owner? Und wie sieht das alles so aus? Und dazu habe ich mir den Experten mindestens mal in der Dachregion geholt, der den Jobmarkt für Produktmenschen aus Recruiter-Sicht sehr gut kennt. Mal wieder nach langer Zeit hier an meiner Seite, Danny Meyer. Hallo Danny, grüß dich.
Hallo Tim und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich sagte nach langer Zeit, denn du warst in einer relativ frühen Folge im Juli 2020 mitten in der Pandemie, beziehungsweise damals dachten wir, oh Mensch, wir haben es geschafft, wir sind aus dem ersten Lockdown raus, warst du schon zu Gast. Da haben wir damals unter anderem über das Thema Arbeitsmarkt für Product Owner gesprochen. Dazu braucht's mal dringend ein Update, würde ich sagen. Nach gut 4 Jahren hat sich einiges verändert und darüber wollen wir heute sprechen. Also wie hat sich vielleicht die Rolle oder wie hat sich die Suche verändert nach den Rollen Product Owner, Product Manager? Kann man da was erkennen? Wie sieht der Markt überhaupt aus? Ja, und Danny, du bist damals bei Adaptive gewesen, einem Researcher, und hast dort eben den Produktbereich erfolgreich aufgebaut. Inzwischen nach ein paar weiteren Stationen bist du selbstständig unterwegs und gerade bei hier unseren Kölner Freunden von Rebel Recruiting angekommen oder da auch aktiv. Also Danny Meyer, einer der Menschen, die den Blick in den Markt haben, sowohl für suchende Unternehmen als auch für suchende Kandidatinnen. Aber ja, vielleicht habe ich auch falsche Sachen gesagt. Danny, vielleicht bevor die Leute alle nochmal die alte Folge hören müssen, nochmal ein ganz kurzes, wer bist du, was machst du? Schön, dass du erstmal wieder hier bist.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits, Tim. Du hast eigentlich meinen Lebenslauf ganz gut zusammengefasst. Ich bin jetzt es sind bald 6 Jahre in Produkt-Recruiting-Themen unterwegs. Wie du schon gesagt hast, ursprünglich mal bei Adaptive angefangen. Hab dann zwischenzeitlich auch die Unternehmensseite gewechselt, war 1 Jahr lang Inhouse-seitig für ein Unternehmen aus dem Bereich innovative Batteriespeicherlösungen unterwegs und bin jetzt seit 6 Monaten bei Rebel Recruiting und ja, darf als dienstleistender Recruiter wieder Unternehmen aus E-Commerce und Tech dabei unterstützen, ja, gute Product Owner und gute Produktmanager kennenzulernen.
Ja, was dich damals schon ausgemacht hat, meiner Ansicht nach, oder ich formuliere es mal anders. Eigentlich habe ich ja eine natürliche Aversion gegen Recruiter, Recruiterin, muss man mal so sagen. Aber du hast dich hervorgetan dadurch, und da bist du mir damals auch schon aufgefallen, das machst du immer noch, dass du dich auch aktiv inhaltlich in die Sachen reinfuchst. Das heißt, du bist eben auf entsprechenden Product Meetups gewesen, du hast dich inhaltlichen Veranstaltungen schlau gemacht über die Themen, die ja deine Kandidatin und auch die Unternehmen bewegen. Und das fand ich so speziell und spannend oder auch wirklich herausragend. Und deshalb arbeite ich auch gerne mit dir zusammen. Empfehle dir ab und zu mal auch Kandidatinnen oder Positionen, weil ich weiß, dass die bei dir in guten Händen sind. So, genug der Lobhudelei. Die alte Folge werden wir auf jeden Fall natürlich verknüpfen und verlinken, um vielleicht den Unterschied von damals auch nochmal zu sehen. Aber lass uns doch mal mit aktuellen Zahlen einsteigen. Wir haben damals, glaube ich, gesagt, das war deine Schätzung, dass es so ungefähr 9.000 bis 10.000 Product Ownerinnen gab in, ich weiß gar nicht mehr, ob Dach oder nur Deutschland. Aber gib uns doch da erstmal ein Update. Wie sieht so die Marktlage, also wie ist der überhaupt der Markt für Produktmenschen?
Ja. Ja, die Zahl bezog sich damals auf Deutschland und ich habe heute auch nochmal aktuellere Zahlen mitgebracht. Wie du schon gesagt hast, wir hatten dazwischen eine Pandemie, die wir uns kürzer vorgestellt haben und dann sich doch sehr stark in die Länge gezogen hat und damit verbunden natürlich auch einen großen Drang danach, digitale Lösungen zu schaffen in einer Welt, die zumindest im Offline-Bereich, zunehmend schwerer geworden ist. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass die Zahl der Product Owner und Product Manager in Deutschland gestiegen ist. Aktuell reden wir von ca. 25.000 Menschen, die diesem Berufsfeld nachgehen, also digitaler Produktentwicklung, und das eben auch bezogen wieder auf Deutschland.
Wow, also 2,5-fache Zahl ungefähr von damals. Mhm. Kannst du was sagen zu den aktuell offenen Positionen?
Ja, auch da hat sich der Wert im Vergleich zu 2020 nochmal deutlich gesteigert. Damals sprachen wir von 300 offenen Stellen. Nach meiner aktuellen Recherche über LinkedIn sprechen wir aktuell von ca. 1.100 offenen Positionen als Product Owner bzw. digitaler Produktmanager.
Obwohl wir, Stichwort Kriege, Supply Chain Probleme, makroökonomische Krise, jetzt in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation sind. Das heißt, die Unternehmen suchen doch noch kräftig, oder wie würdest du momentan den Markt beschreiben?
Ich würde den Markt als passiv zurückhaltend, aber aktiv Augen offen haltend beschreiben. Das heißt, viele Unternehmen sind dann doch zurückhaltend, wenn es darum geht, am Ende final jemanden einzustellen, und schauen auch aufgrund der erhöhten Zinspolitik momentan doppelt darauf, ob das eben der passende Fit ist für das eigene Unternehmen. Nichtsdestotrotz wollen eben auch viele Unternehmen nach wie vor einen gewissen Kandidateneingang haben und auch nach wie vor schauen, ob man das eigene Team nicht vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle numerisch verbessern kann. Gleichzeitig gebe ich dir vollkommen recht, durch die vielen Themen, die in den letzten 2 Jahren aufgekommen sind oder in den letzten bald 3 Jahren aufgekommen sind, ist es schon so, dass der Markt insgesamt in einer Konsolidierungsphase sich befindet. Anfang des Jahres waren die offenen Stellen auch noch deutlich geringer. Das hat sich über den Lauf des Jahres 2024 nochmal ein bisschen erhöht. Und wir klopfen mal auf Holz. Die Prognosen sind zwar allesamt recht vage, aber das allgemeine Gefühl im Markt ist schon, dass die Tech-Szene sich gerade wieder rehabilitiert nach sehr schwierigen letzten 18 Monaten.
Moment, damit ich es nochmal verstehe. Das heißt, es gibt sehr viele offene Positionen, 1100 hast du gesagt, aber trotzdem hast du gesagt, sind die Unternehmen zurückhaltend. Das heißt, die closen die Stellen nicht, also die besetzen die Stellen nicht, obwohl sie offen stehen haben, oder wie nimmst du das wahr? Also gibt's auch viele Abschlüsse und Neueinstellungen oder eben das gar nicht?
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Also die Unternehmen sind offen dafür, Kandidatinnen zu interviewen. Allerdings haben wir bei vielen Stellen mittlerweile sehr viel härtere Einstellungskriterien. Beispielsweise das Thema Remote Work bekommt gerade wieder eine Rückabwicklung dessen, was wir eigentlich vor 2 Jahren, 3 Jahren erlebt haben. Immer mehr Unternehmen erfordern dann doch wieder eine örtliche Präsenz von 2 bis 3 Tagen pro Woche im Office. Und auch beispielsweise dadurch, dass viele Unternehmen sich in der Position befinden, momentan relativ viele Bewerbende selbst im Eingang zu verzeichnen, sind die Unternehmen einfach insgesamt zurückhaltender und schauen, ob sie nicht doch nochmal ein besseres Match finden können, bevor man dann final die Entscheidung trifft, zu sagen, ja, lass uns zusammenarbeiten.
Und du hast gerade 2 Gedanken davor die Zinssituation angesprochen. Was hat denn das Zinsniveau deiner Meinung nach für Auswirkungen jetzt hier auf die Stellensituation von Produktmenschen?
Im Tech-Bereich sind relativ viele Unternehmen durch Fremdkapital finanziert. Das heißt, in dem Moment, in dem der Zinssatz steigt, steigen für mich im Prinzip auch die unmittelbaren Kosten, die mit dem Geld einhergehen. Wenn ich nun also mein Team aufbaue und dafür planmäßig in einem Scrum-Team bei 9 Stellen ein Budget von 500.000 Euro anpeile beispielsweise, dann ist das zu einem Zinssatz gegen 0% sehr viel günstiger für mich, als wenn ich eben 2 oder 3% Zins auf mein aufgewendetes Kapital zusätzlich zahlen muss.
Ist das eine Entwicklung, die dann eher auf Startup und Scale-Up zielt, oder hat das sogar bis in die Corporates eine Auswirkung aus deiner Sicht?
In den Startups und Scale-Ups merkt man das als allererstes, definitiv. Das hat aber insgesamt im Markt dahingehend die Auswirkung, dass viele Unternehmen, die damit zusammenhängen, eben dementsprechend auch von dieser niedrigeren Umschlagskraft des Geldes betroffen sind. Also wenn ich jetzt beispielsweise an mittelständische Unternehmen denke, die eine Softwarelösung für Startups und Scale-Ups beispielsweise anbieten, dann ist natürlich auch dort das Kaufverhalten oder das Einkaufverhalten deutlich geringer, wodurch dann eben auch in Branchen, in denen vielleicht die Fremdkapitalfinanzierung bei Unternehmen gar nicht so hoch ausfällt, ich an den Umsätzen merke, hier verlangsamt sich einfach der Markt.
Okay, danke. Lass uns nochmal zurückkommen, so ein bisschen auf die Marktsicht, also Markt, auf den Jobmarkt für Produktmenschen. Ich würde nochmal auf dieses Thema Stellentitel kommen. Ne? Du hast eben bei der Nennung der Zahlen ja sehr explizit gesagt, Product Owner oder digitale Produktmanagerin und Produktmanager. Hat sich da in den letzten 4 Jahren was verändert? Also wir haben ja auch hier andere Folgen gemacht, können wir auch nochmal verlinken, dass dann vielleicht so nach so Tech-Product-Ownern gesucht wurde. Ich habe ja immer die Frage gestellt, warum wird eigentlich nie nach Business-Product-Ownern oder User-Product-Ownern gesucht, sondern immer nur nach Tech-POs. Aber das nur am Rande. Ist das Thema, oder ich kann mich entsinnen, so ungefähr vor 3, 4 Jahren, dass wir mal eine Analyse gemacht haben der Google Search Terms und da wurde in Deutschland zumindest 6-mal häufiger der Begriff Product Owner gesucht im Vergleich zum Begriff Product Manager. Kannst du, ja, wie sieht das bezogen auf den Jobmarkt aus? Stichwort Stellentitel.
Wir befinden uns noch immer da in einem Bereich, der deutlich ausbaubar wäre. Meine Beobachtung ist, dass der Titel Product Owner vorzugsweise noch in E-Commerce-Unternehmen Einzug hält, wohingegen der Titel Produktmanager sehr viel häufiger in SaaS-Unternehmen genutzt wird oder auch in Unternehmen, die einen hohen internationalen Ansatz fahren und dementsprechend auch im Recruiting beispielsweise Leute außerhalb der deutschen Grenzen ansprechen möchten.
Wie merkst du das jetzt auf der suchenden Seite? Also wenn sich Kandidatinnen bei dir melden und beschreiben, was sie so machen wollen, hat sich da was verändert, dass die Leute vielleicht mehr sagen, ich suche eine Produktmanagerstelle oder ich suche eine Product-Owner-Stelle?
Ja, definitiv. Mein Eindruck ist, dass wir in den letzten Jahren eine deutlich höhere Transparenz im Markt geschaffen haben, dessen, was eigentlich Value-Driven Produktmanagement mit sich bringen sollte. Das heißt, in der Vergangenheit oder beziehungsweise zum Start meiner Karriere habe ich dann doch relativ häufig auch mitbekommen, dass hinter dem Titel Product Owner eher ein Backlog Manager steckte, also jemand, der in erster Linie die Items entgegennimmt und dann priorisiert und an das Team weitergibt. Mittlerweile ist mein Eindruck, geht es immer stärker darin, dass die Rolle eine Business-Perspektive erhält, beziehungsweise auch einen Commercial-Ansatz erhält, wo es dann wirklich darum geht, auch Discovery-Themen sehr viel stärker in den Daily Doings zu bearbeiten als reine Delivery-Themen.
Ja, das ist ja ein Feld, wo wir auch hier unterwegs sind und ein bisschen was versuchen beizutragen. Das Thema Produktmanagement mehr an Product Owner auch heranzutragen oder anders gesagt, wir wollen Product Owner und Produktmanagement näher bringen. Und gerade würde ich sagen, in der Krise oder in der Krise, in der makroökonomischen Gesamtlage, ist das Thema Businessverantwortung von Produktmenschen insgesamt logischerweise wichtiger geworden. Mich persönlich mit meinem kleinen BWLer-Herzchen freut das ungemein, weil ich wirklich auch mit den ganzen Agilitätsthemen total überzeugt bin, dass wir Agilität oder ich betreibe Agilität aus rein wirtschaftlichen und ökonomischen Gründen. Ich glaube, dass man bessere und erfolgreiche Produkte und Services damit erstellen kann, und es nicht nur um irgendeine Wohlfühlgeschichte geht. Das ist auch wichtig, dass wir Spaß haben etc. Aber das Ganze muss sich auch rechnen, mal ganz platt gesagt. Wie sieht das denn, apropos Rechnen und Zahlen? Wir haben vor 4 Jahren in der Folge ja auch über Gehälter und Gehaltsbänder gesprochen. Und du hattest, wenn ich mich recht entsinne, auch gesagt, dass es da auch große Unterschiede Richtung Data-Driven-Geschichten und SaaS-Geschichten gibt. Jetzt inzwischen haben wir die ganze AI-Kiste noch mit im Spiel. Wie sieht denn so ja die Gehaltssituation von solchen Produktmenschen aus? Oder gibt es vor allem gerade zwischen PO und PM da schon Unterschiede, wenn man da auch drauf guckt?
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant zu beobachten. In der Folge von vor 4 Jahren hatten wir davon gesprochen, dass Junior-Positionen häufig in einem Einstiegsgehalt von 58.000 bis 60.000, in Ausnahmesituationen auch mal bis 70.000 Euro gehen. Das deckt sich nach wie vor mit meinen Eindrücken. Allerdings ist ebenfalls mein Eindruck, dass die Anzahl an Junior-PO-Positionen deutlich geringer geworden ist. Also viele Unternehmen wollen dann doch Expertise in dem Bereich und sich nicht noch zusätzlich die Aufgabe mit einer neuen PO ja, ans Bein binden, die Person ans Laufen zu bringen. Damals sprachen wir davon, dass Senior POs in etwa bis 90.000 Euro liegen, zumindest in den E-Commerce- und Tech-Branchen, IoT damals auch ein bisschen ausgeklustert, schon immer höher gewesen. Auch da würde ich behaupten, hat sich die Range nicht großartig verändert. Das geht vielleicht auch mittlerweile mal bis 95.000 Euro, aber das ist jetzt nicht signifikant höher als vor 4 Jahren, gerade auch in Bezug dessen, wie sich sonstige Gehälter entwickelt haben. Was ich beobachte und was ich besonders interessant finde, ist, wir hatten damals den Gender Pay Gap auch angesprochen und davon gesprochen, dass gerade Frauen dazu neigen, in Bewerbungsgesprächen ihre eigenen Gehälter niedriger zu verhandeln als Männer. Ich habe den Eindruck, dass sich das etwas gewandelt hat, durch eben höhere Transparenz, weil wir mehr darüber sprechen, aber auch, weil häufig mittlerweile Gehaltsangaben über LinkedIn bei Jobangeboten direkt mitgeschickt werden und man deswegen einen ganz klaren Eindruck dessen gewinnt, was eigentlich in der Stelle möglich ist. Dazu interessant, ab Juni 2026 wird es in Deutschland verpflichtend sein, Gehaltsbänder auch in den Stellenanzeigen auszugeben. Und ich glaube, ab dem Punkt haben wir dann wirklich auch nochmal ein gutes Mittel, um diese Gender Pay Gap aktiv anzugehen. Bezogen auf das, was du gerade gesprochen hast, also industriebezogen, SaaS.
Warte mal, Sekunde, lass mal kurz bei der Gender-Sache sein. Ich finde, das also, ist ja eine spannende Info oder zumindest eine hoffnungsvolle Info. Wie groß würdest du momentan den Gender Pay Gap noch klassifizieren? Kannst du da eine Einschätzung geben? Also wenn du sagst, nehmen wir mal so eine Senior-Position, ja, da sagtest du bis 95.000, kannst du das beziffern, wie sich da zwischen den Geschlechtern das eher aufteilt? Es ist jetzt alles sehr pauschal, ich weiß, aber so in der Tendenz.
Ich würde es gerne über einen anderen Winkel berichten, und zwar mache ich das ja jeher so, dass ich mit Produktlern auch dann darauf eingehe, wenn ich das Gefühl habe, dass sie sich massiv im Markt verkalkulieren. Mhm. Die Form von Gesprächen hat zu 80-85% in 2020-2021 mit Frauen stattgefunden. Mhm. Heutzutage würde ich den Anteil der Gespräche, wo ich Frauen dann darauf aufmerksam mache, dass ihr Gehalt hier zu niedrig ist, auf unter 10% schätzen. Also deutlich seltener. Vielleicht reden wir nochmal von 5.000 Euro hier und dort, die vielleicht der Unterschied ist, aber ich habe auch seltener die Gespräche, dass ich jemandem mitgeben muss, ey, du bist eigentlich mit 10.000 bis 15.000 Euro zu niedrig angesetzt mit der Gehaltsvorstellung.
Das ist schön zu hören. Das heißt, das ist ein neues Selbstverständnis oder Markttransparenz und so. Ja, sehr schön. Na, vielleicht haben wir mit unserer alten Folge auch ein Stückchen was dazu beigetragen. Das wäre ja schön. Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Gehaltsthema bleiben. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Senior, Produktrolle, E-Commerce, wenn ich mich da aktuell bei 90.000, 95.000 befinde und nicht total unglücklich bin, sollte ich zufrieden sein?
Ja, dann hat man auf jeden Fall ein sehr gutes Gehalt. Ich meine, letztendlich ist das Gehalt ja auch immer nur ein Faktor des Glücklichseins. Die Verantwortung, die dahinter steht, ist immer noch eine andere. Und gerade auch Senior-Positionen sind natürlich auch ein super Sprungbrett dazu, später in Leadership-Positionen einzutauchen. Eine etwas niedriger dotierte Rolle, bei der ich aber vielleicht die Möglichkeit habe, schon mal in People-Management-Themen mit einzusteigen. Also Junior-Product-Owner zu entwickeln, vielleicht auch in Recruiting-Themen mit eingebunden werde, würde ich immer als Learning mit einberechnen in der Gehaltskalkulation. Und ich würde da auch jedem dazu raten, vielleicht ein leicht niedrigeres Gehalt anzunehmen, wenn dafür eben diese Lerninhalte Teil des Jobbildes sind, als dass ich die sehr gut dotierte Stelle in einem Großkonzern annehme, wo dann doch mein eigenes Doing sich sehr, sehr stark begrenzt und Aufstiegschancen eben auch niedriger geartet sind.
Und das heißt, jetzt haben wir gerade von Senior-Positionen gesprochen. Wenn man jetzt einen Produktmenschen hat oder nehmen wir mal eine Product-Ownerin, die jetzt 1 bis 3 oder meinetwegen 4 Jahre Erfahrung in der Rolle hat, wo würdest du die, du hast es glaube ich eben genannt, aber lass es nochmal zuspitzen, wo würdest du die verorten? Wo kann man da momentan sozusagen zufrieden sein?
Kannst du das nochmal genauer konkretisieren, das Profil?
Also ich bin Product Ownerin mit 2-3 Jahren zwei, drei Jahren Erfahrung in der Rolle. Keine Ahnung, jetzt vielleicht Anfang, Mitte 30 oder so, ja. Bin jetzt nicht totaler Newbie im Job, aber ne, bin jetzt so 2-3 Jahre in der PM-Rolle drin. Was ist so die Taxe, die du da dran schreiben würdest?
Ja. Also wenn ich Discovery-Themen ebenfalls prägen kann, wenn ich eine starke Business-Perspektive mit reinbringen kann, mit den Entwicklerteams eben auch auf Augenhöhe sprechen kann und ich auch nachweisen kann, dass das Produkt, was ich in der Vergangenheit verantwortet habe, eine gute Entwicklung genommen hat, das kann ich ja durch Kennzahlen auch sehr, sehr gut dann dementsprechend kommunizieren, dann würde ich dem Ganzen schon einen 80.000 Euro Wert beimessen, sofern wir hier davon reden, dass es eben auch ein etwas größerer Verantwortungsbereich ist. Wenn das
Produkt, okay, und wenn ich das jetzt nicht habe, jetzt nehmen wir das mal alles weg, ich bin Backlog-Manager, gibt es ja viel, 2-3 Jahre in der PO-Rolle, hauptsächlich mit User Stories, Backlog-Management unterwegs mit meinem Team, also bin sehr stark in der Delivery. Wie viel Abschlag gibt es dann oder wo bin ich dann?
In der Regel geben die Leute dann eine Gehaltsvorstellung von ca. 70.000 Euro an. Und ich glaube, von dem, was ich mitbekomme, dass es dann auch marktgerecht ist. Weil dieser Mehrwert sozusagen an Vergütung einfach darin liegt, dass ich einen stärkeren Impact, einen stärkeren Business-Impact nehmen kann.
Ja, das ist aber ein spannender Punkt. Das heißt, wenn ich so, wir pauschalisieren jetzt natürlich ziemlich stark, ne? Aber wenn ich rein in der Delivery-Ecke bin, ist sowas wie so eine gläserne Decke vielleicht bei 70.000 und irgendwo zwischen 60 und 70 ist man dann wahrscheinlich. Wenn ich wirklich nochmal 10, 15 drauf haben will, muss ich mich in dieses Thema Value-Driven, Discovery, Strategie, Produktstrategie etc. auch aktiv reinarbeiten, ja?
Absolut. Also das ist definitiv ein Teil dessen, was ich ebenfalls erlebe bei sehr seniorigen POs und PMs, die dann gesucht werden, ist, dass auch zunehmend immer stärker der Fokus darin geht, Organisationsthemen zu verstehen und auch schon mal durchdacht zu haben. Also solche Themen wie Team Topologies, Flight Levels sind dann Teil des Interviewing-Prozesses, wo es eben darum geht, auch vielleicht weg vom operativen Geschäft stärker in den Strukturen zu denken und dabei zu helfen, dieser Organisation einen schlanken Eindruck zu geben, damit eben höherer Wert am Ende bei rauskommt für dieselbe Arbeit.
Das ist spannend. Das heißt, Organisationsentwicklung hält Einzug in die Produktrollen. Und zwar hast du gesagt, auf Seniorrollen, das heißt noch nicht auf Leadership-Rollen, sondern durchaus bei seniorigen Produktmenschen wird das zumindest mitdenken in sowas wie Teamtopologien. Flight Levels ist ja jetzt erstmal nur letztlich ein Token für das ganze Thema Skalierung von Produktorganisationen, einfach zu sagen, das wird schon erwartet. Ja, spannend.
Absolut. Weil wir ja hier auch davon reden, dass die Senior POs und PMs von heute mitunter die Leads oder die Head-Offs der Zukunft sind. Und mein Eindruck ist schon, dass man da versucht, dieses Know-how schon so früh wie möglich auch im Team zu integrieren, um später den Wissenstransfer zu vereinfachen. Ansonsten habe ich ja eine klare, klassische Top-Down-Form der Wissensweitergabe und so kann man natürlich dafür sorgen, dass man ein viel engeres und dichteres Netz an Wissenstransfer schaffen kann, indem ich eben Produktmanager habe, die sich da in die Richtung schon mal Gedanken gemacht haben und die ich nicht zwingend über Workshops und vielleicht langjährige oder mehrmonatige Mindset-Arbeit erst dazu bringen muss, diese Ideen, die dahinter stecken, zu verinnerlichen und selbst auch zu tragen.
Lass uns mal bei dem Product Leader Thema kurz bleiben. Das würde mich noch interessieren. Also wenn wir jetzt den Schritt weitergehen und man ist jetzt Product Leader, Product Leaderin im Sinne von, ich verantworte auch 5 bis 8, sage ich jetzt mal als Beispiel, Individual Contributors, also andere Produktmenschen, die nicht selber Führungsverantwortung haben. Da würde ich jetzt schon von Product Leader sprechen. Erste Frage, gibt es ein Muster, wie diese Stelle beschrieben wird? Also das Head of Product, ist das VP Product, ist das CPO, C3PO, wie auch immer? Oder ist es nach wie vor so bunt wie damals noch?
Ich glaube, da gibt es schon klarere Tendenzen. Von einem Lead Product Owner oder Lead Product Manager reden wir häufig davon, dass die Person 2 bis 3 Reporting Lines hält und in der Regel auch nicht die höchste Produktposition in der Organisation einnimmt. Das ist sozusagen der Aufbau auf die Individual Contributors. Wenn wir jetzt von einer Organisation ausgehen, die vielleicht nur insgesamt 5 oder 6 Produktteams hat, kann das auch auf einer Person zulaufen. Head of Product wird auch gerne dann CPO genannt, weil eben höchste Produktperson. Häufig ist es so, dass eben dann 2 bis 6 Lead POs zusammenlaufen in der Reporting Line an Head of Product oder Director Product. Das kommt auch hier wieder darauf an, wie die Organisation in der Größe aufgebaut ist. Und wenn wir von mehreren Director Products reden, die dann nochmal eine Reporting Line haben, dann sitzt eben CPO dort oben drüber, manchmal auch der CTO. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie dort der Ansatz gefahren wird. In der SaaS-Welt ist es auch relativ geläufig, lange zunächst über einen CTO die Produktentwicklung laufen zu lassen und erst ab einer gewissen Skalierung und einem gewissen Skalierungsgrad einen zusätzlichen CPO einzuziehen.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Das habe ich jetzt bei einigen SaaS-Companies auch schon so gesehen, dass das Produktthema unterm CTO hängt oder jetzt mal ganz platt im IT-Kontext hängt und dann sogar eine einzelne Person CTO und Produktverantwortung innehält, wo ich immer sage, das ist aber eigentlich ein widerstreitende Interessen oder das beinhaltet eigentlich widerstreitende Interessen. Wie nimmst du das wahr? Oder ist das ein häufiger zu sehen, wie du gerade sagtest?
Also ich habe schon den Eindruck, dass es häufiger zu sehen ist und gerade auch in der Startup-Welt sehr verbreitet ist, weil man am Anfang jemanden hat, der sich eben um das Thema Engineering kümmert und erstmal ein Produkt oder eine Softwarelösung auf die Beine stellt, die den MVP-Status über den MVP-Status hinaus am Markt den Anklang finden muss. Ich sehe das zwiegespalten. Ich glaube, dass die Rolle funktionieren kann, zumindest in der Größe, sofern die Person einen starken Produktfokus auch mitbringt. Glaube allerdings, dass es ab einem gewissen Skalierungsgrad nicht daran vorbeigeht, jemanden explizit für Produktthemen heranzuholen. Wir brauchen nicht von einer Product-led Company sprechen, wenn sie eigentlich Engineering-led ist. Dann haben wir verkehrte Welten.
Du hast mit SaaS schon sowas angesprochen und vorher haben wir eher über E-Commerce-nahe Positionen gesprochen oder Handel oder vielleicht auch Versicherung, Banken. Lass uns doch mal ein bisschen auf die Branchen gucken. Also wo gibt's, gibt es Branchenunterschiede jetzt für im Jobmarkt für Produktmenschen?
Ja, der E-Commerce hat es aktuell nach wie vor schwierig. Das hängt damit zusammen, dass einfach die Kaufkraft generell der Leute gesunken ist in den letzten zwei Jahren, würde ich behaupten, durch die Inflation. Dementsprechend ist in dem Bereich selbst momentan wenig Druck. Was man hingegen sehen kann, gerade auch bezogen auf die Fundingslisten, die zum Beispiel bei Crunchbase verfügbar sind, ist das ganze Thema B2B SaaS ist nach wie vor am Boom. Alles, was mit KI-Lösungen zu tun hat, du hast es gerade schon gesagt, hat momentan einen massiven Schub. Seit unserer letzten Folge ist ja auch so ein kleines Tool namens ChatGPT noch auf den Markt gekommen.
Ach, hab ich noch nicht gehört. Ja.
Test es mal.
Was ist das? Haben wir eine schöne Folge zugemacht. Ja. AI als Wingman für Product Owner.
Ja. Genau. Und ansonsten, was in den letzten Jahren auch immer stärker in den Fokus gerückt ist, sind medizintechnologische Softwarelösungen. Also der Bereich MedTech, da geht es um ganz, ganz verschiedenste Bereiche von wirklich Digitalisierung des Gesundheitssystems bis aber auch hin dazu, Pflege und medizinische Produkte mit Software zu kombinieren, um da einfach Daten zu haben, die dabei helfen im Patientenmanagement. Dazu kommt, dass ich vermehrt wahrnehme, dass für E-Commerce-Händler Data- und Analytics-Plattformen geschaffen werden oder generell für Unternehmen Data- und Analytics-Plattformen geschaffen werden, die in erster Linie Unternehmen dabei helfen sollen, bessere Entscheidungen zu treffen und dementsprechend wertorientierter zu arbeiten. Ansonsten gibt es natürlich auch im Fintech-Bereich, das ist der Evergreen, glaube ich, in den letzten 6, 7, 8 Jahren nach wie vor wahnsinnig viel Boom und Wachstum. Auch da unfassbar hohe Fundings in der letzten Zeit, in der Zeit, in der generell die Fundings nachgelassen haben. Das sind so die Märkte, auf die ich gerade setzen würde, wenn ich als Produktmanager oder Product Owner mir eine Orientierung schaffen möchte, was zukunftsfähig ist für meinen eigenen Bereich.
Wird denn da auch anders gezahlt? Also ich kann mich ja entsinnen, dass du damals davon sprachst, dass so data-bezogene Produktmenschen irgendwie andere Einkünfte auch haben. Wie kann man das branchenmäßig auch irgendwie festmachen oder an solchen auch Skills? Vielleicht gucken wir da mal jeweils rein.
Ja. Definitiv. Also alles, was sehr, sehr datenbezogen ist, ob das jetzt ein Data-Product ist oder am Ende eine KI ist, ein Machine-Learning-Produkt ist, da haben wir es häufig mit Produktlern zu tun, die langjährig auch schon Engineering-Erfahrung in dem Bereich haben und dementsprechend aus einem ganz anderen Gehaltsniveau sich in die Rolle weiterentwickeln. Dazu kommt noch der E-Mobility-Bereich, also alles, was so in Richtung E-Charging geht und Co. Auch hier reden wir über Produkte, die in der Regel mit sehr, sehr hohen Datenmengen oder mit sehr, sehr hoher Datenverarbeitung zu tun haben. Und auch dort haben wir höhere Gehälter. Das hat aber auch ein Stück weit den Hintergrund, dass wir da ganz, ganz häufig von Unternehmen reden, die eben von den großen Automobilherstellern im Hintergrund finanziert werden und wir da einfach generell ein anderes Lohnniveau haben. Also bei den namhaften deutschen Automobilherstellern im Digitalbereich als Product Owner sind sechsstellige Gehälter absolut, absolut normal.
Aber in der Ecke gibt es ja auch viele Startups jetzt im E-Mobility- und Charging-Bereich, die dann wahrscheinlich aber nicht so dicke zahlen, oder?
Ja, genau. Wie gesagt, da gilt es zu unterscheiden. Reden wir von einem Startup, was beispielsweise von einer Joint Venture mehrerer Automobilhersteller getragen wird, dann sind die Gehälter super. Reden wir über ein Startup, was mehr oder weniger aus dem Keller heraus als kleines Tüftlerlabor angefangen hat und sich eigens den Markt zugänglich macht, dann sind die Gehälter deutlich niedriger, absolut. Dann sind die Lösungen dahinter allerdings auch in der Regel weniger komplex.
Aber durchaus super spannende Unternehmen, die ich da gerade sehe. Also auch reine Startups und mit Startup-Kultur etc. mit allen Vorteilen. Klar, die zahlt man dann, diese Vorteile vielleicht mit etwas geringerem Gehalt. Stichwort Background und Skills der Leute. Data hast du jetzt schon genannt. Wie würdest du denn diese Plattitüde sehen mit, muss ich als Produktmensch jetzt AI können? Also mal ganz platt gefragt. Wird das erwartet? Sofern, also wird so eine KI-Nähe, also ich rede jetzt nicht von so einem Data-Engineer-nahen Produktmenschen, sondern der oder die relativ normale E-Commerce-Produktmanager, E-Commerce-Product-Ownerin oder im Handel, Versicherung, Bank, wie auch immer. Wird da nach KI-Expertise gefragt?
Ich kann es mir jetzt nicht vermeiden, als mit das kommt drauf an zu starten.
Okay. Wir haben es, für uns ist verboten, der Satz, du darfst es sagen.
Ja, sofern mein Produkt in gewisser Weise diese Ausrichtung in der Zukunft verfolgen wird, werde ich nicht drum herum kommen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt allerdings als Product Owner für eine klassische E-Commerce-App verantwortlich bin oder vielleicht auch im Upper Sales Funnel dafür verantwortlich bin, irgendwie die Product Detail Pages zu verantworten, dann muss ich nicht zwingend mich mit AI beschäftigen. Da gibt es sicherlich andere Themen und Formate, die da relevanter sind. Was ich auf jeden Fall beobachte, ist, wir haben einen Markt, der gerade geschwemmt wird von Ideen und Überlegungen und sicherlich auch in der nächsten Zeit nochmal eine Konsolidierungsphase erleben wird. Also jetzt gerade haben wir einfach super viele Ideen, die von rechts und links in den Markt kommen, wo Unternehmen eben versuchen, ihre Idee zum Go-to-Market zu bringen und dann dementsprechend das Unternehmen zu skalieren. Klassischerweise werden 90% der Unternehmen in den nächsten 3-4 Jahren auch wieder vom Markt verschwinden. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Bereich schon in der Zukunft immer stärker wachsen wird. Aber das Wachstum, was wir gerade erleben, wird in den nächsten Jahren sicherlich auch nochmal einen kleinen Gegenwind bekommen.
Okay. Lass uns zum Abschluss in den letzten Minuten nochmal so ein bisschen in die Tipps gehen, wenn man selber gerade als Produktmensch auf der Suche ist oder überlegt, aus einer bestehenden Position sich weiterzuentwickeln. Wir haben ja ein paar Sachen jetzt schon angetitscht, wo man sich inhaltlich hin entwickeln sollte, ne? Value-Driven Discovery etc. hatten wir schon genannt. Aber lass uns mal mehr so auf den Search selber gehen. Wie muss ich mich positionieren? Wo muss ich präsent sein, dass du Leute findest? Also außer die direkt mit dir schon in Kontakt stehen. Und verknüpft euch mit Danny. Wir werden das LinkedIn-Profil sowieso nochmal in die Shownotes packen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, in seinem Pool zu sein. Aber auch unabhängig von dir, es gibt ja genug andere Kolleginnen und Kollegen, die da im Research und Recruiting sind. Wo muss ich mich heute positionieren? Muss ich eine eigene Website haben? Bin ich bei Xing noch richtig? Muss ich mich bei LinkedIn hinstellen? Muss ich einen eigenen Podcast haben oder was auch immer? Was achtest du?
Der Dominik und ich hatten 2021 dazu schon mal eine Folge aufgenommen, wie man sich als Product Owner passend positioniert und vorbereiten sollte für Bewerbungsinterviews. Und viele der dort angesprochenen Punkte sind nach wie vor zutreffend. Das eine ist, ich sollte auf jeden Fall mein LinkedIn-Profil aktuell haben und ich sollte LinkedIn auch als digitale Visitenkarte meines Lebenslaufes nutzen. Ich kann jedem nur dazu raten, auch zu den einzelnen Tätigkeiten auf LinkedIn einmal anzugeben, inhaltlich, was habe ich da eigentlich gemacht, was war das Produkt, welchen Mehrwert habe ich damit geschaffen. Wir haben gerade schon Value-Driven Product Management angeschrieben, dann gerne auch mit KPIs versehen oder mit Key Results, was das Produkt eigentlich an Entwicklung durch mein Zutun geschafft hat. Das ist das eine.
Das muss man kurz dazu sagen, das geht auch alles mit der kostenfreien Variante. Ne? Man muss jetzt nicht anfangen, da irgendwie eine Paid-Version zu kaufen. Also einfach pflegt euer Profil und zwar eben bei den, kann ich absolut unterstützen, bei den einzelnen Stationen eures beruflichen Lebens, packt da Fleisch dran und erklärt mal genauer, was ihr da gemacht habt. Ja.
Genau. Das absolut. Xing sehe ich nicht mehr als relevante Plattform, hatte ich glaube ich 2021 schon gesagt. Baut auch in dem Bereich zunehmend ab und Xing bzw. New Work überlegt sich da ja auch schon seit längerer Zeit, wie sie ihr Potenzial vielleicht in andere Regionen vermarkten können bzw. anderweitig nutzen können für andere Produkte. Bei der konkreten Jobsuche würde ich ganz stark dazu raten, den eigenen Fit gut zu ermitteln. Also wir hatten in anderen Folgen schon davon gesprochen, den eigenen Lebenslauf und die eigene Karriere als Produkt zu betrachten. Es ergibt durchaus Sinn zu schauen, okay, welche Inhalte habe ich in der letzten Zeit getrieben und wo ist sozusagen der Schwerpunkt und die Stärke meines Profils oder meines Produktes und sich dann sehr, sehr messerscharf auch auf die richtigen Stellen zu bewerben. Also wenn ich jetzt als E-Commerce Product Owner, bleiben wir bei dem Thema Product Detail Pages, also im Upper Sales Funnel die Verantwortung hatte und in den letzten 3, 4, 5 Jahren dort die Themen getrieben habe, dann habe ich die allergrößten Chancen auf Interviews, wenn ich mich auf Stellen bewerbe, die genau diesen Inhalt nach wie vor verfolgen, sich dann auf eine Position zu bewerben, die im KI-Bereich liegen und erfordern, dass man eben eine enge Verzahnung mit Data Scientists hat. Da wird es schwierig, weil tatsächlich in der Marktsituation momentan viele Leute sich aktiv umschauen und die Anzahl der Bewerbenden, die sich pro Stelle bewerben, massiv nach oben geschnellt ist. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, der Markt war am Anfang des Jahres etwas langsamer. Generell haben wir eine leichte Rezession erlebt über die letzten 18 Monate. Das führt dazu, dass wir einfach viel mehr offene Produktler haben, die sich auf die 1100 Stellen in etwa bewerben. Und dadurch haben wir eine Verschiebung des Marktes. Es ist immer arbeitgeberfreundlicher geworden. Und das sollte ich berücksichtigen nachher in meiner Bewerbung, dass ich da einfach schaue, welchem Arbeitgeber kann ich wirklich Mehrwert liefern.
Prima. Also danke dir für die vielen, vielen Insights und Zahlen. Und also ich habe ganz viel mitgenommen. Lass uns zum Abschluss mal, also wir sind ja so ne, immer mit der finale Tipp. Ich möchte es mal so phrasen, wenn ich jetzt ein Product Owner wäre, ein paar Jahre Erfahrung, sagen wir mal 4 bis 6 Jahre oder 7 Jahre schon Erfahrung, habe durchaus auch Richtung Discovery schon einiges mitgenommen oder Ideen vielleicht auch hier im Podcast aufgeschnappt, möchte es auch mal umsetzen. Vielleicht geht es im aktuellen Unternehmen nicht so, wie es gerne möchte. Und ich überlege jetzt, ich bin in einer sicheren, ungekündigten Position mit einem Gehalt, was nicht ganz an der Kante ist, die du eben jeweils für das Level genannt hast. Und ich dich jetzt auf einer Party treffen würde und sage, Mensch, hi Danny, ne, Prost erstmal. Sag mal, was meinst du? Soll ich mich verändern? Soll ich in der aktuellen Situation aktiv werden? Oder ist momentan eher Wartestand angesagt? Was würdest du so ganz kurz dazu sagen?
Ich würde dir mitgeben, hab Geduld. Du befindest dich in einer guten Position. Sicherlich, das dürfte ein bisschen mehr sein, aber bei der aktuellen Marktlage hab die Augen gut offen und schau lieber, dass du etwas länger suchst und dafür das Richtige findest, als dass du überstürzt den nächsten Job annimmst. Weil ganz blöd gesprochen, wenn du jetzt deinen Job wechselst und der Job sich nach wenigen Monaten leider nicht als der Volltreffer entpuppt, befindest du dich in einer Marktlage, in der es eben nicht ganz so schnell mitunter die nächste Position für dich geben wird. Deswegen würde ich dir da auch mitgeben, so ein bisschen auf die Bremse zu treten, aber dennoch immer wieder auch Augen auf den Markt zu haben, immer wieder zu schauen, gibt es nicht vielleicht das Passende für mich, bevor man jetzt mit der Gießkanne rauskommt und bei 15 Unternehmen vorstellig wird.
Dankeschön. Danke für den guten Tipp. Dabei ist mir noch eine Zusatzfrage gerade eingefallen, die muss ich noch stellen, auch wenn sie gar nicht ans Ende gehört. Siehst du Entlassungswellen im Produktbereich? Gab es Entlassungswellen, irgendwie Layoffs? Also im amerikanischen Markt hörte man das ja immer wieder. Siehst du das in der Dachregion auch? Oder hast du was gesehen oder siehst du was kommen?
Das ist sehr abhängig von der Industrie. Also wir hatten immer wieder mit Entlassungswellen noch zu tun. Auch die deutschgetriebenen oder die deutschen tech-getriebenen E-Commerce-Unternehmen, die in Berlin größtenteils ansässig sind, haben zwischenzeitlich ihre Teams konsolidiert. Aktuell gibt es einige Branchen, die etwas stärker im Schwanken sind, wo in der Vergangenheit vielleicht auch sehr, sehr stark Teams aufgebaut wurden mit einem gewissen Versprechen dahinter, wo sich dieses Versprechen nicht bewahrheiten konnte. Beispielsweise im, ja, im Green Tech-Bereich gibt es da einzelne Unternehmen, die schwankend sind oder die einfach auch in der Masse an konkurrierenden Unternehmen sich nicht durchsetzen konnten. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass der Markt sich nach der, ja, nach der Rezession, die vor 2 Jahren stattgefunden hat, eben durch die Lieferkettenprobleme und durch die Inflation, sich bereits gereinigt hat und mittlerweile auf einem viel gesünderen Niveau unterwegs ist, als das beispielsweise noch 2021 der Fall gewesen ist. Deswegen würde ich das jetzt so pauschal nicht in Aussicht stellen und hoffe natürlich, dass ich mit der Einschätzung richtig liege.
Na gut, die Glaskugel haben wir alle nicht, aber unabhängig davon, vielen Dank nochmal für diese Bonusfrage am Ende, Danny. Insgesamt, super herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, dass du einen sehr breiten und aktuellen Marktblick hast. Nochmal meine herzliche Aufforderung, verknüpft euch mit Danny, wenn ihr das nicht eh schon seid. Viele von euch sind das weiß ich. Oder geht direkt auf ihn zu, per LinkedIn am liebsten, glaube ich, bei dir, ne? Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, aber auch als Unternehmen, wenn ihr offene Stellen habt, ihr habt mitgekriegt, er hat einen guten Zugriff auf eine breite Basis von Kandidatinnen auch. Danke dir, hat Spaß gemacht, mal wieder zu quatschen, nach all den Jahren.
Ja, vielen Dank, Tim. Es war mir ein digitales Kuchenessen und ja, würde mich freuen, demnächst nochmal hier Gast zu sein.
Ja, dann hoffe ich, dass ihr einige wertvolle Impulse aus dem Gespräch mitgenommen habt. Wir freuen uns über Kommentare auch sowohl auf LinkedIn unter dem Post als auch hier in den Shownotes auf der Webseite, weil, ja, wenn ihr uns einfach mal einen Einblick gibt, klar, vielleicht auch anonym, wie ist eure Situation, wie hat sich aus, ja, liegen wir vielleicht falsch mit unserer Einschätzung, gibt es andere Datenpunkte, lasst uns da gerne eine Diskussion starten. In dem Sinne, macht's Beste aus euch, denn ihr seid euer wichtigstes Produkt.
Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folge uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Du findest uns auf Twitter und Insta als Produktwerker oder abonniere auf LinkedIn die Company-Page von Die Produktwerker. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.